Ja, dieses Zitat, echte Männer weinen nicht, das gehört ja auch dazu, zu diesen ohne Fleiß kein Preis. Weil nur für die Damen, wenn du einen Freund hast oder einen Verlobten, der nie weint, dann heiraten besser nicht. Das ist gut, wenn die Männer auch mal weinen. Also ihr könnt jetzt schon heiraten, das passt schon. Ohne Fleiß kein Preis, aber wie ist es bei Gott? Darum soll es heute gehen. Und das Wort aus der Bibel, das wir dafür haben, ist in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Und ich lese diesen Vers einfach mal vor. Zu Beginn, dort schreibt der Petrus: Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Um diesen Vers zu verstehen oder auslegen zu können, ist unglaublich wichtig, den Kontext von diesem Vers erstmal anzuschauen. Und ich habe das für euch gemacht. Wir haben nicht die Zeit dazu, da groß einzugehen, aber letztendlich schreibt der Petrus hier an Christen, an Menschen, die zu Jesus gehören. Und diese Menschen bezeichnet er als Menschen, die Teilhaber der göttlichen Natur sind. Das lesen wir in den Versen davor. Weiterhin schreibt der Petrus auch, dass jeder Mensch, der ein Teilhaber der göttlichen Natur ist, berufen ist zu bestimmten Dingen, einfach deswegen, weil Christus so ist. Und er sagt, wenn ein Mensch im Vertrauen auf Christus lebt, nicht im Vertrauen auf sich selbst, sondern allein im Vertrauen auf Christus, dann werden Dinge in seinem Leben als Frucht zum Vorschein kommen. Und er nennt da ein paar solche Dinge. Unter anderem nennt er da Tüchtigkeit, das hat er bestimmt von den Schwaben. Dann sagt Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Liebe zu Gott, Liebe zu den Mitmenschen, Zufriedenheit in Gott. Das sind die Dinge, die er hier aufzählt vor unserem Vers, den wir anschauen wollen. Und in Vers 8 sagt der Petrus dann ganz deutlich, wenn diese Eigenschaften im Leben eines Christen da sind und dann sagt er, und zunehmen, also nicht nur da sind, sondern auch wachsen, mehr werden, dann schreibt er, dann ist es ein fruchtbares Leben, ein lebendiges Leben, ein Leben, wo Faulheit und Trägheit keinen Platz haben. Man könnte auch sagen, dann ist es ein Leben, das wirklich nach dem Sinne Gottes ist. Er beschreibt ein Leben, das sich ja eigentlich jeder Mensch wünscht. Wenn du von einem Menschen hörst, der viel erreicht hat, der viel tut und so weiter, zu dem schaut man ja oft auf. Jetzt dagegen, wenn du einen anderen Menschen hast, der ist vielleicht, der tut überhaupt nichts, der lungert nur rum, der hängt nur rum. Die meisten Menschen, glaube ich, haben nicht das Bestreben, so zu werden wie dieser Mensch. Aber das ist das, was Petrus in Vers 8 beschreibt. In Vers 9 beschreibt er das krasse Gegenteil dazu. Petrus sagt, dass wenn diese Dinge in dem Leben eines Christen nicht vorhanden sind, dass er blind ist oder kurzsichtig, schreibt Petrus. Und kurzsichtig zu sein oder blind zu sein bedeutet schlicht und einfach, so ein Mensch, der kann zwar errettet sein, seine Augen wurden also geöffnet zum ersten Mal, aber tragischerweise lebt er komplett an dem Leben vorbei, das er eigentlich in Jesus Christus haben könnte und erleben könnte. Und er lebt auch komplett an dem vorbei, was Gott eigentlich für ihn vorhat mit seinem Leben. Dieser Vers beschreibt auch, dass so ein Christ eigentlich komplett vergessen hat, dass Jesus Christus seine ganze Schuld vergeben hat. Und als ich diesen Vers so gelesen habe, da habe ich nur für mich selber gedacht, dieser Vers beschreibt eigentlich den miserabelsten Zustand, in dem man sich als Christ befinden kann. Man hat ein neues Leben, aber man lebt es nicht. Man ist Teilhaber der göttlichen Natur, aber erlebt es nicht, dass Gott in mir lebt durch seinen Geist. Es ist keine Realität, es sind nur Worte. Und so ein Christ ist eigentlich total bedauernswert, weil er das göttliche Potenzial, das in ihn hineingelegt ist, nicht erkennt, nicht erfährt und vor allem nicht auslebt. Und in Vers 13 schreibt uns Petrus dann, also nach unserem Vers, und diesen Vers will ich kurz vorlesen, 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 13. Da sagt der Petrus, ich halte es für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Weißt du, das Problem damals beim Paulus, das war schlichtweg, dass viele Menschen zum lebendigen Glauben an Gott gekommen sind, mit Jesus Christus einen Beginn gemacht haben, sie wurden gerettet, sie haben Leben und Vergebung erfahren, aber ihr Alltagsleben hat eigentlich Vers 9 widergespiegelt. Den miserabelsten Zustand, in dem man sich befinden kann als Christ. Und das hat Petrus so wehgetan, dass er für sich gesagt hat, solange ich in dieser Welt lebe, in diesem Zelt lebe, hat er gesagt, will ich niemals müde werden, Christen, die in diesem Zustand sind, aufzuwecken. Und wenn man unsere westliche Christenheit mal so anschaut, dann haben wir eigentlich genau dasselbe Phänomen, von dem der Petrus da spricht. Viele Christen, vor allem in Süddeutschland. Und weißt du was? Viele davon sind Menschen, die ein fruchtbares Leben haben. Die sagen, Gott, mach mit meinem Leben, was du willst. Zeig mir, was dein Wille ist für mein Leben. Leider sind es auch unzählig viele Christen, die aufgeweckt werden müssen. Christen, die eingeschlafen sind, weil sie sich in ihrem christlichen, kuscheligen Umfeld so wohlfühlen, dass sie nicht mehr sehen, dass es noch mehr gibt, als sich nur um sich selber zu drehen oder um die christliche Welt zu drehen. Und vielleicht ist uns Gott heute gnädig, dass er uns durch sein lebendiges Wort anspricht, mitten ins Herz hinein und aufweckt von diesem Zustand. Ohne Fleiß kein Preis. Aber wie ist es bei Gott? Weißt du, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du eigentlich schon jeden Preis gewonnen, den es zu gewinnen gibt. Dann hast du Jesus Christus. Du kannst nicht mehr bekommen als Jesus Christus. Es gibt nicht mehr. Allerdings sollst du dich von dem Zeitpunkt an, wo du diesen Preis bekommen hast, Jesus Christus, auch niemals mit weniger zufrieden geben als mit Jesus Christus. Und das tun wir oft als Christen. Ich kenne es nur zu gut von mir selber. In Vers 9, Christ ist ja ein Mensch, der eigentlich ein Motorboot geschenkt bekommen hat, dieses Motorboot im Hafen lässt und mit dem Ruderboot versucht, über den Ozean zu rudern. Das ist in Vers 9, Christ. Und damit das nicht passiert, schreibt Petrus uns Vers 10. Und was er in Vers 10 sagt, ist, darum, weil so viele Christen in diesem eingeschlafenen Zustand sind, befleißigt euch umso mehr. Er sagt praktisch, setzt alles dran, was es dran zu setzen gibt. Strengt euch an, gebt euch Mühe. Oder auf gut Schwäbisch könnte man sagen, und ich hoffe, ihr vergebt mir die Wortwahl, reißt euch den Hintern auf. Und dann sagt uns der Petrus, wozu und wobei sollen wir das tun? Er sagt, wir sollen das tun, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Eigentlich könnte man sagen, er sagt, strengt euch an, befleißigt euch umso mehr, das auszuleben, was schon in euch drin ist, nämlich Jesus. Daran sollen wir alles setzen, das soll das Ziel unseres Lebens sein. Im Philipperbrief können wir Ähnliches lesen. Ich lese mal zwei Verse vor oder einen Vers vor aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 2 und Vers 12 schreibt uns der Paulus relativ gleich, aber fast noch ein bisschen härter ausgedrückt. Er sagt, daher meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Und dann schreibt er, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Da könnte man auch viel missinterpretieren an diesem Bibelvers. Es gibt viele Christen, die sagen, okay, schau, wir müssen doch was tun, um errettet zu werden. Aber was mir so gut dann gefällt an diesem Bibelvers, und das ist schwierig zu sehen im Deutschen, anhand vom Kontext her ist es leichter und im Englischen ist es auch leichter, weil was da drin steht im Englischen, ist einfach ein Wortspiel. Im Englischen steht drin, work out your salvation. Das bedeutet so viel wie, lebe deine Errettung aus oder lebe das Heil aus mit Furcht und Zittern, sagt Paulus. Der krasse Gegensatz dazu wäre, work for your salvation. Also arbeite für deine Errettung. Weißt du was, wenn du Christ bist, und ich hoffe, dass du Jesus kennst. Aber wenn wir Christ sind, dann brauchen wir um unsere Errettung nicht bangen und nicht zittern. weil unsere Errettung einzig und allein hundertprozentig in Jesus Christus ist und in sonst nichts und niemand. Allerdings sollen wir diese Errettung, die wir in Christus haben, mit Furcht und Zittern ausleben. Das heißt, mit heiligem Ernst, könnte man sagen. Oder mit vollem Fleiß, mit ungeteiltem Herzen, da gibt es viele Begriffe dafür. Und der Paulus sagt ja hier im Philipperbrief, lebe Christus mit heiligem Ernst aus. Er lebt in dir und dieses Leben, lass es raus aus dir. Denn es ist schon in dir. Und wenn wir Menschen sind, die in Ehrfurcht und mit Ernsthaftigkeit unsere Errettung ausleben, dann merken wir, dass Gott uns niemals irgendwas wegnehmen will in unserem Leben, sondern dass er uns das geben will, wonach wir uns eigentlich alle sehnen. Die Fülle in Jesus Christus. Und die Frage ist ja jetzt, was ist die Berufung, / die Erwählung eines Christen? Denn davon schreibt Petrus. Er sagt, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und eure Erwählung festzumachen. Die Sache ist, die sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Worte, Berufung und Erwählung. Erwählt sind wir von Grundlegung der Welt her. Und sobald ein Mensch diese Erwählung erkannt hat, das heißt Kind Gottes geworden ist, dann ist er zu gewissen Dingen berufen. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, der Petrus erwähnt hier einige Dinge, wozu wir als Christen berufen sind. Tüchtigkeit zum Beispiel, Standhaftigkeit, Menschen zu lieben, Gott zu lieben, Zufriedenheit zu erleben in Christus. Aber das sind ja schon jetzt sehr spezifische Details unserer Berufung. Ich glaube, um zu verstehen, was genau unsere Berufung ist oder unsere Erwählung auch, ganz konkret, kurz und prägnant, es ist hilfreich, ein paar andere Verse von Paulus anzuschauen. Und zwar im Epheser Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Und da schreibt Paulus uns Folgendes, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Man kann sich nicht erarbeiten, Kind Gottes zu werden. Es ist ein Geschenk. Schreibt der Paulus weiter, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese paar Verse sind eigentlich das komplette Evangelium. Und mir begegnet es so oft, wenn Christen, die schon lange Christ sind, das Evangelium hören, dass sie eigentlich nur gelangweilt da sitzen und sagen, kennen wir eh schon. Das, was meine Aufgabe im Taunhof ist, eigentlich ist alles, was mit Evangelisation zu tun hat. Und immer wieder kommt es vor, dass Leute fragen, wird es nie langweilig, ständig evangelistische Predigten vorzubereiten? Das ist ja immer das Gleiche. Und weißt du, was die Antwort ist? Niemals. Ganz im Gegenteil. Je öfter ich über das Evangelium nachdenken darf, desto mehr fasziniert es mich. Und ich merke immer mehr, wenn ich als Christ das Evangelium missverstehe oder nur einen Teil des Evangeliums anschaue, dann führt das automatisch zu einem komplett falschen Lebensstil als Christ. Weil wenn wir ehrlich sind, eigentlich gibt es nur zwei Arten von Christen. Es gibt die einen Christen, die denken immer, ich muss mehr tun, ich muss mich anstrengen, ich muss mehr leisten. Und diese Christen würden vielleicht niemals sagen, ja, ich muss das tun, um Gott mehr zu gefallen, aber eigentlich leben sie genau so. Das sind oft Christen, die immer denken, sie haben nicht genug gemacht. Die, wenn eine Liste irgendwo aushängt, sich freiwillig einzutragen, schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich nicht eintragen. Das sind Christen, die sich selbst sehr, sehr viel Druck aufbauen im eigenen Leben und die oft frustriert sind über andere Christen, die weniger tun wie sie. Weißt du, was das Problem ist? Es sind Christen, die das Evangelium nicht verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, dass sie allein aus Gnade errettet sind. Es gibt nichts mehr dazu zu tun. Sie wissen das vielleicht im Kopf hundertprozentig, aber es hat ihr Herz noch nicht erreicht. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem sind solche, die sagen, nun bin ich aus Gnade errettet, gibt sowieso nichts mehr dazu zu tun. Jetzt sitze ich mir einfach zurück und warte mal, was passiert. Das sind die sogenannten Chiller-Christen, von denen gibt es immer mehr. Das sind die Christen, die gehen meistens relativ gleichgültig durchs Leben in Bezug auf Christus. Die sind irgendwie ständig auf der Suche nach Erfüllung, die rennen von einer Veranstaltung zur anderen, von einer Gemeinde zur anderen, aber irgendwie werden sie trotzdem nicht erfüllter. Sie haben das Evangelium schon viele Male gehört, aber weißt du was, sie haben das Evangelium nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass Gott schon unglaublich viele geniale Dinge für sie vorbereitet hat, Werke vorbereitet hat, damit sie in diesen Werken wandeln oder leben können. Und wenn man ehrlich ist, dann sind eigentlich beide dieser Christen total bedauernswert. Sie haben ein neues Leben in Jesus und leben es nicht aus. Sie sind errettet durch Christus, keine Frage. Aber sie geben sich mit weniger zufrieden, wie sie eigentlich haben und erleben könnten in ihrem Leben. Warum? Es ist ganz einfach, sie haben das Evangelium nicht verstanden. Wenn wir diese drei Verse zusammenfassen, Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 10, dann könnte man sagen, ein Mensch wird errettet allein durch Jesus Christus von seinen eigenen Werken für die Werke, die Gott schon für ihn vorbereitet hat. Das ist die Zusammenfassung davon. Noch ein bisschen kürzer. Ein Mensch wird errettet von seinen Werken für seine Werke. Oder noch kürzer, errettet von Werken für Werke. Das Tragische am Christsein oder vielleicht auch oft das Frustrierendste am Leben mit Jesus ist, wenn man zwar errettet ist, aber die Konsequenz der Errettung noch gar nicht verstanden hat, die Folge von Errettung noch gar nicht verstanden hat. Denn wenn das so ist, dann lebt man eigentlich komplett an der Berufung vorbei, die jeder Christ geschenkt bekommen hat in Christus. Und wisst ihr was, das ist nicht nur schade, sondern das ist eigentlich furchtbar. Weil dann ist das Leben eines Christens nicht nur fruchtbringend, sondern es ist eigentlich nur frustbringend. Und der Unterschied zwischen fruchtbringend und frustbringend, der ist so groß wie Tag und Nacht. Der ist so groß wie auf der einen Seite ein erfülltes Leben, weil Jesus Christus die Fülle ist und ein Mensch das innerlich immer wieder erleben darf. Und auf der anderen Seite ein Mensch, der zwar Christus hat, aber nicht in dieser Fülle lebt. Ein unerfülltes Leben, obwohl er Christ ist, obwohl er errettet ist. Gott ist der Beste. Und in seinen Werken zu wandeln, ist das Beste für jeden Menschen. Wisst ihr was? Es ist einfach deswegen das Beste, weil wenn ein Mensch sagt, Herr Jesus, ich will in den Werken wandeln, die du für mich vorbereitet hast, dann ist er immer genau dort, wo Christus ist. Er ist immer genau in der Gegenwart Gottes. Und das ist das Beste am Christsein, mehr gibt es nicht. Sobald ich als Mensch nicht bereit bin, in seinen Werken zu wandeln, wandle ich in meinen eigenen. Und das ist relativ egal, wie diese Werke nun aussehen. Bei manchen Christen sehen sie vielleicht so aus, vielleicht bist du heute hier drin, du bist Christ und vielleicht sehen deine Werke so aus. Du lebst relativ selbstsüchtig, vielleicht sogar moralisch schlecht und offensichtlich in Sünde. Weißt du was, du verpasst so viel, Jesus hat so viel mehr. Aber das ist nur ein Aspekt, wie das aussehen kann, in den eigenen Werken zu wandeln. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der moralisch sehr gutes Leben hat. Du bist da regelmäßig in der Gemeinde, in der Kirche, aber eigentlich dreht sich das Leben nur um deine Hobbys, die an sich auch gute Sachen sind. Weißt du was, du lebst dann trotzdem nicht in den Werken Jesu Christi, sondern in deinen eigenen. Vielleicht dreht sich auch alles nur um das eigene Wohlbefinden, Fitness, den Charakter, aber es sind nicht seine Werke. Es ist das, was ich will für mein Leben. Vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der sich total engagiert in der Gemeinde einbringt, überall dabei ist, vorne mitleitet, alles Mögliche, obwohl er eigentlich ganz genau wüsste, wenn er ehrlich ist und betet, ich sollte mich viel mehr um meine Familie kümmern. Weißt du was, dann wandelst du zwar in christlichen Werken, aber nicht in seinen Werken. Es ist sehr einfach, in christlichen Werken zu wandeln. Und trotzdem nicht seine Werke zu tun. Als Christ, und das ist wichtig zu verstehen, da geht es nicht darum, ständig beschäftigt zu sein obwohl das oft am einfachsten wäre, sondern darum, an Jesu Christi Leben teilzuhaben, in seiner Gegenwart zu leben. Und wenn Gott uns sagt, dass wir in seinen Werken wandeln sollen, dann ja eigentlich auch nur deswegen, damit wir immer bei ihm sind, in seiner Gemeinschaft leben, Tag und Nacht, freiwillig bei ihm sind. Weil was anderes tut man in der Ewigkeit sowieso nicht. Christsein heißt ja eigentlich nur bei Christus sein, in Christus sein, mit Christus sein. Und was ich immer mehr feststellen darf, Gott geht es in erster Linie und primär ja gar nicht darum, dass sich was tut. Er könnte ja alles, was er tun will, auch ohne dich und ohne mich tun. Nee, ihm geht es eigentlich nur darum, dass wir in seiner Gegenwart leben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ich bin jetzt schon fast seit 9 Jahren wirklich glücklich verheiratet. Meistens zumindest, gell? Und wisst ihr was, meine Frau, die ist immer so, am Wochenende, wenn ich mal zu Hause bin, dann hat sie immer viel für mich zu tun. Da schreibt sie so Liste manchmal. Und manchmal ist es dann auch, irgendwelche Möbelstücke einfach mal wieder zu arrangieren, umzustellen, dass die Wohnung halt mal wieder ein bisschen anders aussieht und so weiter. Und unsere Kinder sind noch relativ klein. Der Älteste ist 5 und dann 3, knapp 2 und der Neugeborene ist. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ich muss jetzt so einen Schrank verstellen, einen relativ großen, schweren Schrank. Und ich frage dann Henning und Bella, also den 5-Jährigen und die 3-Jährige, ob sie mir dabei helfen könnten, den Schrank zu verschieben. Was glaubt ihr, warum tue ich das? Warum frage ich sie, mir dabei zu helfen? Weil sie mir große Hilfe dabei wären? Weil ich es ohne sie nicht schaffen könnte? Man, an eurem Schmunzeln kennt ihr schon die Antwort. Um ganz ehrlich zu sein, wahrscheinlich wäre es viel einfacher, schneller und effektiver, ohne die Kinder das zu erledigen. Die Frage ist, warum frage ich sie dann? Ist ganz einfach. Einfach, damit sie bei mir sind. Um Zeit mit ihnen zu verbringen. Damit ich mich darüber freuen kann, wenn sie denken, sie haben den Schrank tatsächlich darüber gebracht. Obwohl sie eigentlich gar nichts gemacht haben. Ein anderer Grund ist, damit sie sehen, wie stark ihr Papa ist. Und weißt du was? Darum geht's. Darum will Gott uns an seinen Werken teilhaben lassen. Deswegen hat Gott für dich und für mich Werke vorbereitet, damit wir in diesen Werken wandeln können. Der bräuchte keinen von uns, egal wie erfolgreich, wie intelligent, wie gut wir sind. Aber er will, dass wir bei ihm sind und in ihm bleiben und darin erkennen, wie gewaltig, mächtig, wunderbar, genial, heilig und fantastisch Gott ist. Und dass unser Leben überfließt von Dank und Lob darüber, wer er ist. Und wenn wir nun von den Werken Gottes sprechen, die er für uns vorbereitet hat, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, diese Werke, die Gott für dich und für mich vorbereitet hat, die haben immer was mit Menschen zu tun. Entweder direkt oder indirekt. Es geht nie um Werke, damit halt was getan ist, um Werke um der Werke willen, damit wir halt beschäftigt sind. Sondern Werke hat Gott immer als Werkzeug, damit er sich dadurch anderen offenbaren kann. Werke sind ein Werkzeug, durch das Gott Menschen segnen will, durch die er Menschen beschenken will und durch das Gott Menschenleben verändern will. Jetzt gerade im vergangenen Jahr, am 26. April 2012, da ist der Mensch gestorben, der für mich viel, viel mehr war wie ein Freund. Das war eigentlich alles, was eine menschliche Person sein kann. War geistlicher Vater, Gebetspartner, Ermutiger, Ersatzgroßvater für unsere Kinder. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Er ist in der Lawine gekommen, bei einer Skitour, und ist ums Leben gekommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als das passiert ist, da kamen unzählige E-Mails und Nachrichten und Briefe und so weiter an den Tauernhof, die ihr Beileid ausgedrückt haben. Und ich habe mir sehr, sehr viele von diesen Dingen durchgelesen. Und wisst ihr, was die Zusammenfassung all dieser Briefe und E-Mails und Nachrichten war? Dass Christian, so hieß er, sich immer Zeit genommen hat für Menschen. Der war sehr fleißig, der hat viel getan. Der hat viel bewirkt, auch wenn er kein großer Prediger war in dem Sinn. Aber weißt du was, in allem war er immer bereit, es links liegen zu lassen, Menschen zuzuhören, sich um Menschen zu kümmern und sich in Menschen zu investieren. Und als er gestorben ist und als ich dies gelesen habe, da habe ich gemerkt, in meinem Leben geht ganz schön viel falsch. Ich bin so a task-oriented person. Mir fällt es total leicht, eine Checkliste zu machen und alles abzuhaken und am Ende darüber zu schmunzeln, wie viel ich erreicht habe und getan habe am Tag. Aber weißt du was, darum geht es bei Gott nicht in erster Linie. Das sind nicht seine Werke. Obwohl natürlich oft auch Dinge erledigt werden müssen und Dinge dazu dienen, um Menschen zu segnen, Menschen zu erreichen und so weiter. Aber Gottes Werke, die er für jeden Christen vorbereitet hat, haben immer was damit zu tun, sich in das zu investieren, was Gottes Materie ist, womit er arbeitet, in Menschen. Und Petrus sagt uns hier ganz klar, weil wir errettet sind, sollen wir fleißig in den Werken wandeln, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Denn wir sind errettet von unseren eigenen Werken, für die Werke, die Christus für uns vorbereitet hat. Das ist die Berufung, die du und ich haben, wenn wir Christen sind. Und am Ende vom Vers 10 schreibt dann Paulus auch noch den Grund, wozu wir uns darin befleißigen sollen, warum wir das so ernst nehmen sollen. Und er schreibt, ich lese das nochmal vor, in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 10, den zweiten Teil. Da sagt der Petrus, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Könnte man wieder daraus schließen, wenn man diesen anderen Verse vorher nicht liest, ja, wieder Werksgerechtigkeit. Wenn man das nicht tut, dann hast du ein Problem. Und das stimmt sogar, man hat ein Problem, wenn man es nicht tut. Aber es hat nichts mit Errettung zu tun. Es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit. Es geht nicht darin, wenn wir als Christen nicht bereit sind, in diesen Werken, die Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir darin nicht wandeln, dass wir unser Heil verlieren, obwohl die Frage schon da ist, ob ein Mensch wirklich errettet ist, wenn er nie nach den Werken Gottes fragt oder nach dem Willen Gottes fragt in seinem Leben. Es geht auch in diesem Vers nicht darum, dass man nie wieder sündigt oder nie wieder einen Fehler macht im Leben, sondern es geht vielmehr darum, weniger zu sünden, das heißt nicht bewusst in Sünde zu leben und vor allem nicht von Gott abzufallen, sondern an ihm dran zu bleiben, mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben mit Christus mit sich bringt. Das ist was mich so fasziniert. Die ganze Bibel ist ja voll von Menschen, die mehr oder weniger ernsthaft mit Gott gelebt haben. Und weißt du was? Keiner von denen ist fehlerlos geworden in ihrer Zeit dort auf der Erde. Der Fleiß, unsere Berufung und Erwählung gemäß zu wandeln, wird uns davor bewahren, beständig in Sünde und unrichtigen Dingen zu leben. Und er wird uns vor allem davor bewahren, von Gott abzufallen. Gott zu vergessen, ihn einfach wegzuschieben. Und was mich so fasziniert, vor allem jetzt mit Kindern, aber das ist eigentlich in jeder Altersgruppe genau das Gleiche, wenn jemand beschäftigt ist, damit das Richtige zu tun, da hat er gar keine Zeit dafür, das Falsche zu tun. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, so bewusst. In der letzten Zeit, da kommt es mir manchmal so vor, wie wenn unsere Kinder gerade intensivst lernen, wie man miteinander streitet. Da geht es echt immer rund. Die stehen vor allem morgens um 5 oder um 5.30 Uhr auf. Und wenn ich dann das Frühstück mache, da geht es echt immer rund. Und das ist ziemlich nervtötend, schon so früh am Morgen. Und am Anfang habe ich dann immer versucht, sie zu ermutigen, nicht so viel zu streiten, miteinander zu spielen, zu teilen und lauter solche Sachen. Und wisst ihr was, es hat immer genau 10 bis 20 Sekunden angehalten. Und dann ging es wieder weiter. Und dann habe ich mal was ganz anderes ausprobiert. Dann habe ich einfach angefangen, ihnen eine Aufgabe zu geben. Der eine hat den Tisch gedeckt, der andere hat den Müll rausgetragen und der dritte den halt zum Bäcker geschickt. Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? Die haben gar keine Zeit mehr zum Streiten, weil sie was Besseres zu tun haben. Und wisst ihr was, als Christ soll es nicht darum gehen, krampfhaft zu versuchen, völlig ohne Sünde zu leben. Denn wenn das unser Fokus ist, dann ist unser Fokus nicht auf Christus gerichtet, sondern auf uns selbst. Als Christ geht es darum, bei Christus zu sein, in seinen Werken zu wandeln. Und wenn man das tut, bleibt immer weniger Raum dafür, überhaupt in Schuld und Sünde zu leben. vom lebendigen Gott abzufallen. Das Wandeln in seinen Werken, das fleißige Leben in unserer Berufung, das bewahrt uns außerdem vom größten Feind, vor uns selber. Von der Tatsache, dass sich immer nur alles um mich selber dreht, wie ich mich fühle, wie es mir gerade geht, ob ich geistig genug dazu bin oder nicht, das verschwindet dadurch immer mehr. Wisst ihr, ich bin erst seit 10 Jahren Christ, 11. Aber das, was mich immer mehr fasziniert, ist, Gott meint so gut mit uns. Er schenkt uns in sich selbst so ein geniales, so befreites und oft von ihm erfülltes Leben. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich will kein anderes Leben mehr als das Leben, das ich in ihm haben darf. Mit all den Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die es oft mit sich bringt. Weiß nicht, was du jetzt denkst. Vielleicht denkst du, ja, das klingt ja gut und das ist ja die Wahrheit, das weiß ich ja auch. Aber wie soll ich denn das jetzt umsetzen? Fleißig zu sein und nach Gottes Werken zu fragen und so weiter, das ist ja schon wieder so viel Aufgaben. Und da will ich euch einen Vers vorlesen aus dem 1. Thessalonicher 5, Vers 24, der im Jahr 2012 eigentlich zu meinem Jahresvers geworden ist. Und da steht schlicht und einfach drin, treu ist, der euch beruft, er wird's auch tun. Und weißt du was, wenn du deiner Berufung folgst, wenn du sagst, ja, Herr Jesus, es soll nur um deinen Willen gehen, ich will hingehen, wo immer du mich haben willst. Es soll einzig und allein darum gehen, dass dein Werk in mir zur Vollendung kommt und durch mich zur Vollendung kommt, was auch immer das ist, wo auch immer das ist. Weißt du was? Christus wird es in dir vollbringen. Das ist das Wunderbare dabei. Und die Frage, die trotzdem noch ganz praktisch jetzt mal bleibt, ist, was bedeutet das für mich persönlich im Alltag? Wie setze ich das um? Und das ist eine gute und berechtigte Frage, aber weißt du was, die Frage kann dir nur Gott selber beantworten. Vielleicht benutzt er auch einen Menschen, um dir diese Frage zu beantworten. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Ich will zum Abschluss noch ein Gebet vorlesen von dem A.W. Tozer. Und ich bin überzeugt davon, wenn dieses Gebet von dem Tozer, wenn das dein ehrliches Gebet wird, dann wird dir Gott ganz genau zeigen, was es für dich persönlich bedeutet, in seinen Werken zu wandeln und wo er dich haben will. Ich lese dieses Gebet noch vor von A.W. Tozer und er hat geschrieben oder gebetet, ich komme zu dir heute, mein Herr, um meine Rechte abzugeben, um mein Leben dir komplett hinzulegen, um dir meine Zukunft anzuvertrauen, um dir meine Energie und meine Fähigkeiten zu geben. Ich werde nicht meine Zeit damit verschwenden, meine Schwachheiten zu erforschen oder meine Untauglichkeit für deinen Dienst. Ich nehme deinen Willen für mein Leben an, damit Christus attraktiv wird für meine Mitmenschen. Ich komme zu dir, um vorbereitet zu werden, lege deine Hand auf mich und salbe mich mit Öl. Rette mich von Kompromissen, Imitationen und Professionalität. Heile mein Herz von fleischlichen Ambitionen und von dem Verlangen, immer Recht zu haben. Hilf mir, keine Zeit zu verschwenden. Ich akzeptiere harte Arbeit und ich frage nicht nach einem einfachen Leben. Helfe mir, andere nicht zu richten, die einen einfacheren Weg haben. Und zeige mir die Dinge, die mich deiner geistlichen Vollmacht berauben. Ich weihe meine Tage jetzt dir. Möge dein Wille kostbarer werden für mich als alles andere. Fülle mich mit deiner Kraft. Und wenn mein Leben zu Ende ist und ich dein Angesicht sehe, mögest du mich mit den unverdienten Worten empfangen. Gut gemacht, mein treuer Knecht. Und all das erbitte ich nicht für mich selbst, sondern für die Verherrlichung des Namens deines Sohnes Jesus Christus. Weißt du was? Ich bin absolut überzeugt davon, wenn wir als Christen mit aller Ernsthaftigkeit so ein Gebet sprechen, dann wird Gott uns ganz genau zeigen, was seine Werke sind, die er für dich und für mich vorbereitet hat. Es dauert vielleicht manchmal Zeit, aber er wird es zeigen. Er hat uns versprochen, dass seine Schafe seine Stimme hören, wie auch immer das aussieht dann in deinem Leben. Tatsache ist einfach, in Gottes Werken zu wandeln, sich in andere Menschen zu investieren, anderen Menschen das Beste weiterzugeben, was es gibt. Jesus ist das Beste. Und du wirst als Christ in nichts anderem längerfristig aufblühen als allein darin. Denn das ist deine Berufung. Das ist ein Leben in seiner Gegenwart. Alles andere ist pure Zeitverschwendung. Ich bete noch, himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns so klar und so unmissverständlich beschreibst in deinem Wort, wofür du uns erschaffen hast. Danke, Herr Jesus, dass unsere Errettung sicher ist in dir allein. Und danke dafür, Herr Jesus, dass in dir wir berufen sind, deinen Willen auf dieser Erde auszuführen. Dass du dich durch uns anderen Menschen offenbaren willst. Und Herr Jesus, ich will so sehr darum bitten, dass du unsere Augen öffnest, immer mehr, dass du uns aufwächst aus unserer Selbstgefälligkeit, aus meiner eigenen Faulheit immer wieder. Und dass du uns zu Menschen machst, Herr Jesus, die ganz und gar sich dir hingeben und die fleißig sind, in ihre Berufung zu wandeln, damit noch viele, viele Menschen dich erleben, dich erkennen und erleben mit dir beginnen, Herr Jesus. Wir loben dich und wir preisen dich, dass du ein genialer Gott bist. Amen.